dem Brennglas.
Politik näher betrachtet.
Ja, grüße euch und herzlich willkommen zur Folge 63 unseres Politik-Podcasts mit dem Brennglas. An den Mikros begleiten euch auch heute wieder Raphael Schulz, das ist der Herr, der gerade nicht spricht, aber sonst durchaus viel zu erzählen hat, und mein Name ist Xiao Zhen. Servus Raffi, hoffe, du genießt noch die letzten Tage deines Urlaubs.
Ja, servus zusammen und hallo auch von mir. Naja, ich bin immer wieder erstaunt, wie schnell die Zeit vergeht. Zumindest gefühlt ist sie im Urlaub immer doppelt so schnell rum, wie es endlich Freitag wird, wenn man montags zur Arbeit geht und sich aufs Wochenende freut. Aber noch habe ich in der Tat ja ein paar Tage, und meine bisherigen habe ich aber zugegebenermaßen eher für, ich sag mal, geistige Arbeit auf anderen Gebieten genutzt. Aber Bildung kann, wenn man sie intrinsisch betreibt, ja auch eine Form der Erholung sein. Und lange habe ich diesmal bis zum Jahresende ja dann auch nicht mehr durchzuhalten. Alles in allem also gute Vorzeichen für den Beginn der Vorweihnachtszeit morgen am 1. Advent. Vielleicht hört ihr uns ja, während eure erste Kerze bei einer Tasse Tee dann morgen Abend brennt. Aber nun schweige ich wieder, sonst behältst du am Ende noch recht mit deiner Prophezeiung, ich hätte so viel zu erzählen. Euch viel Spaß mit der heutigen Folge.
Ja, erneut ein kleiner Transparenzhinweis zu Beginn. Wir nehmen diesen Podcast am Abend des 29. November 2025 auf. Ihr hört uns ab dem 30.11.25. Das Jahr neigt sich also langsam wieder seinem Ende zu. Das gilt aber hoffentlich nicht für euer Interesse an politischen Themen. Wir finden es auf jeden Fall schön und freuen uns, dass ihr uns heute wieder oder vielleicht auch zum ersten Mal zuhört. Ihr habt es höchstwahrscheinlich schon im Titel zu dieser Folge gelesen, und ich denke, ich nehme nicht viel vorweg, wenn ich sage, dass wir eine thematisch schwere und in unserer Konstellation mit zwei Männern in diesem Kontext auch eine durchaus schwierige Sendung vor uns haben. Und zwar wollen wir uns in der heutigen Folge anlässlich des diesjährigen sogenannten Orange Days, dem Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, mit einem Thema auseinandersetzen, das unserer Ansicht nach leider immer noch viel zu wenig politische Aufmerksamkeit erhält und daraus resultierend kaum Handlungsabsichten erkennen lässt, als es aufgrund der gesamtgesellschaftlichen Relevanz Konsequenzen verdienen müsste. Es geht um Gewalt gegen Frauen und insbesondere Femizide, also die Tötung einer Frau aufgrund ihres Geschlechts. Allein in Deutschland sind im Jahr 2024 308 Frauen und Mädchen gewaltsam getötet worden, 191 davon durch Partner, Ex-Partner oder andere Familienmitglieder. An dieser Stelle sei daher hiermit vorab eine Triggerwarnung ausgesprochen. Sollte euch dieses Thema gerade persönlich zu nahe gehen oder ihr euch nicht gut damit fühlen, unterbrecht an dieser Stelle gerne. In unserer Rubrik des Näher erklärt werden wir heute aber außerdem nicht wie üblich einen Begriff einordnen, sondern euch konkrete Hilfsangebote nennen, solltet ihr, gerade als Frau, im Moment von Gewalt bedroht oder davon betroffen sein. Gerne könnt ihr also im Bedarfsfall jetzt auch direkt dorthin springen. Wir wollen uns nach den Brennglas-Updates, also zu Beginn unseres Hauptthemas, näher mit dem teilweise unterschiedlich verstandenen Begriff Femizid beschäftigen, auf die aktuelle Situation in Deutschland eingehen und einige Erkenntnisse einer erst am 20. November dieses Jahres erschienenen Studie zu Femiziden in Deutschland zusammentragen und einordnen. Anschließend schauen wir, unserem Podcast-Genre gemäß, auf politische Reaktionen und Maßnahmen, die in Deutschland in Bezug auf den Schutz von Frauen vor Femiziden bereits erfolgt oder immer noch ausgeblieben sind. Am Ende dieser Episode ziehen wir dann aus den besprochenen Inhalten wie immer ein abschließendes Fazit für uns. Uns ist durchaus bewusst, dass wir als Männer mit dem öffentlichen Ansprechen dieses Themas unweigerlich Raum einnehmen, der nicht uns zustehen sollte. Dass dieser Umstand in diesem Kontext problematisiert werden kann, verstehen wir und sehen diese Schwierigkeit auch selbst. Unser Anliegen für heute und auch generell ist deshalb, in erster Linie zu informieren und aufzuklären, ohne die Bühne zu übernehmen und unsere Agenda in den Vordergrund zu stellen. Das ist nicht einfach, aber wir möchten es gerne bestmöglich versuchen, weil es unseres Erachtens trotz möglicher und berechtigter Einwände eine schlechte Option wäre, auch sensible gesellschaftliche und politische Missstände aus genannten Gründen in unserem Podcast auszuklammern. Für Feedback, Anmerkungen und Kritik sind wir unabhängig vom Gegenstand ohnehin stets offen. Also scheut euch nicht, uns über unsere Kontaktmöglichkeiten, die ihr zum Beispiel in den Shownotes findet, anzuschreiben.
Ja, und ehe wir gleich zu den Updates kommen, möchte ich die bewusst für den Kontext des Kernthemas angebrachte selbstkritische Einordnung unseres Geschlechts an dieser Stelle kurz persönlich ergänzen. Denn ich sehe in der Tatsache, dass hier heute zwei Männer sprechen, auch eine Chance. Die Chance nämlich, auch und vor allem die männliche Seite zu sensibilisieren. Ich habe zwar lange überlegt, ob ich an dieser Stelle eine persönliche Sichtweise teilen möchte, aber ich finde sie wichtig. Nicht nur aus beruflicher Perspektive des Sozialpädagogen schockiert und interessiert mich das Thema, dem wir uns heute nähern wollen. Natürlich habe auch ich mich im Vorfeld der Sendung gefragt, wie glaubwürdig es sein kann und daher auch, ob es gut ist, dass wir als zwei Männer und damit zwei potenzielle Täter eine solche Folge machen. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass dies kein Hindernis ist, das Thema zu behandeln, sondern vielleicht gerade gut. Denn nach meinem Verständnis richtet sich diese Folge natürlich an alle unsere Zuhörenden. Sie soll nach meinem Dafürhalten, wie eben erwähnt, aber auch und insbesondere Männer sensibilisieren. Auch die Journalistin Julia Friedrichs, die eine, wie ich finde, sehr gute und aufwühlende Doku zum Thema mitverantwortet, sprach vor ein paar Tagen im Podcast von Anne Will davon, dass Femizide eigentlich sogar ein Männerthema seien. Denn Männer seien Täter. Und warum sagte ich, dass ich die Thematik nicht nur aus beruflicher Perspektive für relevant halte? Weil ich persönlich der festen Überzeugung bin, dass Gewalt in jeglicher Form in der Partnerschaft nichts zu suchen hat. Übrigens egal in welcher geschlechtlichen Paarkonstellation. Gleichsam muss ich sagen, dass ich vor einigen Jahren einen durchaus zumindest latent zu Gewalt neigenden Anteil in mir entdeckt habe. Natürlich habe ich niemals an Femizid gedacht. Und trotzdem gab es in der Vergangenheit durchaus Momente in meinen Partnerschaften, die ich für mich persönlich im Nachhinein als zumindest grenzwertig bezeichnen würde, zumindest dann, wenn ich, und das tue ich, meinen Anspruch von eben den der absoluten Gewaltlosigkeit in Partnerschaften ernst meine. Natürlich könnte ich es mir einfach machen und mich auf meinen latent vorhandenen jähzornigen Persönlichkeitsanteil zurückziehen und gut. Aber ich bin durchaus ein Mensch, der sich und sein Verhalten und Denken fortwährend zu reflektieren versucht. Und in diesen Reflexionen kam ich irgendwann zu dem Schluss, dass ich selbst eben unter keinen Umständen wollte, möglicherweise irgendwann in der Zukunft Gefahr zu laufen, dass die Schwelle des Grenzwertigen überschritten und im Extremfall vielleicht sogar strafrechtlich relevant werden könnte. Also war ich vor einigen Jahren eben wegen jener schlummernder Jähzornneigung freiwillig in therapeutischer Behandlung. Im Verlauf der Folge werdet ihr sehen, dass es bei Femiziden zwar selten um Affekt geht, wie man vielleicht erst einmal meinen möge, und dennoch finde ich wichtig, dass man sich selbst ehrlich beobachtet. Denn wütend sind wir alle mal auf den Partner oder die Partnerin. Aber es ist meines Erachtens die Pflicht eines jeden, diese Wut gewaltfrei zu kanalisieren. Dieser persönliche Einschub war mir an dieser Stelle wichtig. Aber nun, lieber Xiao, zurück zum großen Ganzen.
Ja, vielen Dank für deine offenen Worte und deinen Mut, deine Erfahrungen mit unserer Hörerschaft und auch mit mir vertrauensvoll zu teilen. Ich meine, wir kennen uns ja schon relativ lange und natürlich war mir auch einiges davon schon bekannt, aber dass deine Einschätzung im Nachhinein so ausfiel, war auch mir so nicht bewusst. Also danke dir nochmal für den, wie ich finde, sehr reflektierten und wertvollen persönlichen Beitrag an dieser Stelle. Wir wollen auch bald ins Thema einsteigen. Vorher gibt's, wie bereits angekündigt, aber erstmal unser heutiges...
Brennglas-Update. Zu Beginn unserer heutigen Brennglas-Updates richten wir den Blick nach Genf, also dorthin, wo gerade versucht wird, den wohl umstrittensten Friedensplan seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine in eine halbwegs vermittelbare Form zu gießen. Wir reden vom US-amerikanischen 28-Punkte-Plan, den Donald Trump mehr oder weniger im Alleingang hat ausarbeiten lassen, lange Zeit ohne echte Beteiligung der Ukraine oder Europas. Öffentlich wurde das Papier Mitte November, als das US-Portal Axios den Entwurf veröffentlichte und das Weiße Haus ihn kurz darauf als von Trump persönlich geprüften Friedensplan verkaufte. Die jetzigen Gespräche in Genf sind im Grunde eine Notfallreparatur genau dieses Entwurfs. Das Treffen wurde kurzfristig angesetzt, nachdem Bundeskanzler Friedrich Merz in einem Telefonat mit Trump am 20. November darauf gedrungen hatte, Europa und die Ukraine mit an den Tisch zu holen. Erst danach verabredeten Washington, Kiew und mehrere europäische Staaten, Unterhändler nach Genf zu schicken. Inzwischen ist aus dem Papier eine Art diplomatischer Dauerbrenner geworden. In Genf verhandeln Delegationen aus den USA, der Ukraine und mehreren europäischen Staaten über eine überarbeitete Fassung. Die ursprüngliche Version war, nett formuliert, stark russlandfreundlich. Auch deshalb gingen manche Beobachter und Journalisten anfangs sogar davon aus, dass Russland selbst im Geheimen an diesen Plänen mitgearbeitet haben könnte. Diese Vermutung liegt in der Tat nahe, lässt sich aber nicht sicher verifizieren. In seinem auch für den deutschen Bundeskanzler indiskutablen ersten Entwurf der USA sah der Trump-Plan unter anderem vor, dass die Ukraine auf große Teile des Donbass und de facto auf die Krim verzichtet, ihre Armee deutlich verkleinert, auf einen NATO-Beitritt verzichtet und in ihrer Verfassung festschreibt, militärisch neutral zu bleiben. Dafür bot die USA im Gegenzug Folgendes an: Sicherheitsgarantien der USA und ein umfassendes Nichtangriffsabkommen zwischen Russland, der Ukraine und Europa. Auf dem Papier klingt das nach, alle vertragen sich wieder. In der Praxis hätte dies für die Ukraine massive, dauerhafte Verwundbarkeit und für Russland die Belohnung einer völkerrechtswidrigen Aggression mit Landgewinnen bedeutet. Genau deshalb sprechen viele in Kiew vom ursprünglichen Entwurf als eine Art Wunschliste Moskaus bzw. Aufforderung zur Kapitulation.
Ja, was ist seitdem passiert? Man sollte dazu sagen, dass wir die Entwicklungen gegenwärtig als sehr dynamisch wahrnehmen. Daher sind Weiterentwicklungen zum Zeitpunkt, da ihr dieses Update hört, sehr wahrscheinlich. Stand unserer Aufzeichnung, also am Abend des 29. November, ist folgender. In Genf hat es mehrere Verhandlungsrunden gegeben, bei denen die Ukraine und europäische Staaten den Text mit den USA nachgebessert haben. Laut Berichten von SRF und ZDF wurden insbesondere die Punkte zurückgeschnitten, die direkt in die Zuständigkeiten von EU und NATO hineinregierten. Also etwa die Festlegung, dass die NATO keine weiteren Mitglieder aufnehmen darf oder dass eingefrorene russische Vermögenswerte in Europa im Wesentlichen nach US-Vorgaben eingesetzt werden sollen. Diese Passagen waren für europäische Regierungen schlicht nicht akzeptabel, weil sie ihre eigene Souveränität und Entscheidungsfreiheit beschnitten hätten. Auch die Pflicht zur massiven Verkleinerung des ukrainischen Militärs wurde unserer Kenntnis nach entfernt, sodass gegenwärtig noch 19 Punkte statt vormaligen 28 im Plan stehen sollen. Der Plan ist in diesem Prozess also nicht nur politisch, sondern auch ganz buchstäblich geschrumpft. Der ukrainische Präsident Zelensky spricht öffentlich davon, dass die aktuelle Fassung viele Prioritäten der Ukraine abbildet, betont aber gleichzeitig, dass es noch Arbeit brauche, um ein Dokument zu haben, das er seiner eigenen Bevölkerung verantworten kann. Auf ukrainischer Seite sind die roten Linien klar. Keine formelle Aufgabe eigener Gebiete, keine Konstruktion, die die Armee so schwächt, dass künftige Angriffe Russlands kaum abgewehrt werden könnten. Und kein de facto auf Dauer zementierter Verzicht auf bündnispolitische Optionen. Das spiegelt sich auch in der öffentlichen Stimmung in der Ukraine wider. Viele sehen die Verhandlungen nur dann positiv, wenn klar ist, dass Russland nicht einfach für seine Aggression belohnt wird und dass es echte Sicherheitsgarantien gibt, nicht nur schöne Überschriften in einem Vertrag. Und Russland? Moskau gibt sich nach außen hin betont gelassen und gleichzeitig maximal hart. Der Kreml hat den von Europäern vorgeschlagenen Gegenentwurf zum US-Plan als vollständig inakzeptabel abgebügelt und signalisiert, dass er eigentlich lieber mit der ursprünglichen, für Russland vorteilhafteren Version weiterarbeiten würde. Wladimir Putin selbst sagt inzwischen relativ offen, dass es nur dann eine Einigung geben könne, wenn die Ukraine sich aus den von Russland beanspruchten Gebieten, also den annektierten Regionen im Osten und Süden, zurückzieht. Andernfalls werde Russland seine Ziele militärisch durchsetzen. Friedensplan ja, aber nur, wenn er im Kern die russischen Maximalforderungen absegnet.
Europa versucht in diesem Spannungsfeld nicht völlig zur Statistenrolle zu werden. Führende EU-Politikerinnen und Politiker haben in den letzten Tagen immer wieder betont, dass Grenzen in Europa nicht mit Gewalt verschoben werden dürfen und dass es keinen Zuschnitt der Ukraine am Verhandlungstisch geben dürfe. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen warnt ausdrücklich davor, dass aus einem Friedensplan kein Diktatfrieden werden dürfe, bei dem ein souveräner Staat einfach aufgeteilt wird, um kurzfristig Ruhe zu haben. Gleichzeitig sieht man in europäischen Hauptstädten durchaus, dass der US-Plan in entschärfter Form eine Grundlage sein kann, damit überhaupt wieder über Frieden gesprochen wird. Viele Regierungen argumentieren sinngemäß, lieber einen schlechten Entwurf zum Besseren verändern, als gar keinen diplomatischen Prozess haben. Aber die Grundforderung bleibt. Das Ergebnis muss mit dem Völkerrecht vereinbar sein, also insbesondere die territoriale Integrität der Ukraine respektieren. VölkerrechtlerInnen erinnern daran, dass Gebietsabtretungen, die unter militärischem Druck erzwungen wurden, rechtlich höchst zweifelhaft wären und von Drittstaaten wohl kaum anerkannt werden dürften. Und die USA? Die US-Regierung gibt sich nach außen optimistisch und spricht von enormen Fortschritten mit der ukrainischen Delegation. Gleichzeitig steht Trump innenpolitisch unter Druck. Teile des Kongresses warnen vor einem Diktatfrieden, der die Ukraine schwächt und Europa destabilisiert. Andere drängen auf ein schnelles Ende des Krieges, notfalls auch um den Preis ukrainischer Zugeständnisse. Aus dem Weißen Haus heißt es derzeit, dass es nur noch einige heikle, aber nicht unüberwindbare Punkte gäbe, also genau jene Kernfragen, um die es politisch eigentlich geht: Territorium, Sicherheitsgarantien und die künftige Rolle der NATO. Unter dem Strich kann man den Stand folgendermaßen zusammenfassen. Ja, es gibt wieder intensive Gespräche. Ja, der ursprüngliche 28-Punkte-Plan ist durch den Druck aus Kiew und Europa entschärft worden. Aber Russland hält an Maximalforderungen fest, die Ukraine hat berechtigte rote Linien und Europa will nicht zusehen, wie über seine Sicherheitsordnung hinweg entschieden wird. Von einem echten Durchbruch sind die Verhandlungen in Genf deshalb trotz aller Besserung noch ein gutes Stück entfernt, auch wenn in manchen Schlagzeilen vielleicht schon so getan wird, als stünde der Frieden kurz bevor. Für uns heißt das, wir behalten den Prozess im Blick, aber wir sollten uns nichts vormachen. Im Moment ist das eher ein Ringen darum, ob es überhaupt einen tragfähigen politischen Rahmen geben kann, als schon der Beginn eines sicheren Wegs zum Frieden.
Wir machen gleich weiter mit Update Nummer 2 und reisen hierfür inhaltlich wieder nach Berlin. Gerade mal ein halbes Jahr ist die schwarz-rote Regierung im Amt und die Koalition steht trotz der kurzen Zeit nicht das erste Mal, sondern erneut vor einer Zerreißprobe. Ihr könnt es vermutlich langsam nicht mehr hören, aber es geht wieder um das Thema Rente, über das wir in letzter Zeit doch schon etwas öfter gesprochen hatten. Wir finden die aktuellen Entwicklungen aber dennoch berichtenswert, da sie bei entsprechendem Ausgang möglicherweise das Potenzial hätte, die Große Koalition zu sprengen. Aber der Reihe nach. Der Gesetzentwurf Rentenpaket 2025 war eigentlich als Signal der Beruhigung gedacht. Die Botschaft sollte lauten, die Rente bleibt sicher, zumindest bis 2031. Stattdessen sorgt vor allem der Aufstand junger Unionsabgeordneter und der Jungen Union dafür, dass von Regierungsalltag keine Rede ist, sondern von Koalitionskrise. Worum geht's? Kern des Streits ist eine politische Zahl, 48%. So hoch liegt das sogenannte Sicherungsniveau der gesetzlichen Rente, vereinfacht gesagt, wie viel Prozent des Durchschnittslohns eine Standardrente nach 45 Beitragsjahren ausmacht. Dieses Niveau war bisher nur bis 2025 garantiert. Nun will die Koalition aus CDU, CSU und SPD diese Haltelinie bis 2031 verlängern. Ohne das Gesetz würde das Niveau laut Regierungsrechnungen bis dahin langsam absinken. Mit der Verlängerung der Haltelinie werden Renten weiter im Gleichschritt mit den Löhnen steigen, obwohl der sogenannte Nachhaltigkeitsfaktor, der die Renten eigentlich mit Blick auf den demografischen Wandel dämpft, weiter ausgesetzt bleibt. Das kostet Geld. Allein die Verlängerung der Haltelinie soll den Bundeszuschuss an die Rentenversicherung bis 2031 um mehrere Milliarden pro Jahr erhöhen. Schätzungen gehen von rund 4 Milliarden Euro im Jahr 2029 und rund 11 Milliarden Euro im Jahr 2031 aus. Die eigentliche Dynamik des Widerstandes kommt wie erwähnt aber nicht aus der Opposition, sondern aus den eigenen Reihen der Union. Im Bundestag hat die schwarz-rote Koalition nur eine knappe Mehrheit von 12 Stimmen. Und genau diese Mehrheit wird von der jungen Gruppe der Unionsfraktion in Frage gestellt. 18 jüngere CDU-CSU-Abgeordnete drohen, dem Rentenpaket nicht zuzustimmen. Ohne sie hätte die Koalition keine eigene Mehrheit und müsste auf Stimmen aus der Opposition hoffen. Politisches Gesicht dieses Aufstands ist Johannes Winkel, Bundesvorsitzender der Jungen Union. Gemeinsam mit Pascal Reddick, dem Vorsitzenden der jungen Gruppe in der Fraktion, hat er über Wochen einen beachtlichen Druck aufgebaut. Positionspapiere, Interviews, Auftritte in Talkshows. Medien sprechen vom Aufstand der Jungen und davon, dass ausgerechnet das sonst eher regierungstreue Unionsnachwuchs die eigene Koalition ins Wanken bringt.
Inhaltlich richtet sich der Protest vor allem gegen die Haltelinie und ihre Fortsetzung nach 2031. In den Koalitionsverhandlungen hatten sich CDU, CSU und SPD darauf geeinigt, die sogenannte Haltelinie bei der Rentenanpassung zu verlängern. Sie sorgt dafür, dass das Rentenniveau eben bis 2031 stabil bei den eben erwähnten 48% bleibt, ein Kompromiss, den auch die Junge Union mitträgt. Streit gibt es jedoch über den Zeitraum danach. Der aktuelle Regierungsentwurf plant, ab 2032 wieder den Nachhaltigkeitsfaktor wirken zu lassen, was das Rentenniveau schrittweise unter die 48%-Marke sinken ließe. Genau hier setzt die Kritik der Jungen Union an. Sie möchte ab 2032 so rechnen, als hätte es die Stabilisierung bis 2031 nie gegeben. Das hätte spürbare Folgen. Mit diesem Rechenmodell würde das Rentenniveau 2035 bei 45,7 statt 46,7% liegen und 2040 wären es 45 statt 46%. Aus Sicht der jungen Gruppe ist der aktuelle Entwurf eine verdeckte, dauerhafte Stabilisierung auf hohem Niveau mit enormen Kosten über Jahrzehnte. Ihre Argumentation? Schon heute zahlt der Bund rund 120 Milliarden Euro im Jahr in die Rentenkasse zu. Mit der Haltelinie würden die Steuerzuschüsse bis 2040 weiter ansteigen, während die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen. Dies sei eine einseitige Belastung der jüngeren Generation, die neben Beiträgen auch die zusätzlichen Steuerlasten schultern müsste. Die Junge Union inszeniert den Konflikt daher als Generationenfrage. Sie behauptet, die Koalition betreibe eine Art Rente auf Pump zugunsten der Babyboomer. In Hintergrundgesprächen ist von einem gigantischen Umverteilungsprogramm zulasten der Jüngeren die Rede. Spannend ist, auf der anderen Seite stehen die jungen SPD-Abgeordneten und die Jusos, also jene Gruppen, die in früheren Koalitionen häufig als Unruhestifter auftraten. Diesmal verteidigen sie das Rentenpaket und greifen die Junge Union scharf an. In einem offenen Brief werfen über 30 jüngere SPD-Abgeordnete der jungen Gruppe Etikettenschwindel vor. Es gehe nicht um Jung gegen Alt, sondern um Gerechtigkeit zwischen Arm und Reich. Ihr Punkt? Wenn das Rentenniveau nach 2031 nicht stabil gehalten wird, würde es gerade für die heute junge Generation stark absinken. Sie würde zwar jetzt in das System einzahlen, hätte aber im eigenen Ruhestand ein deutlich niedrigeres Leistungsniveau. Deshalb argumentieren sie, dass eine Haltelinie auch im Interesse der Jüngeren sei, gerade für diejenigen, die außer der gesetzlichen Rente kaum andere Vorsorge aufbauen können. Unterstützung bekommen sie von den Gewerkschaften und Sozialverbänden. Der Deutsche Gewerkschaftsbund fordert sogar eine dauerhafte Stabilisierung des Rentenniveaus oberhalb von 48%. Der Sozialverband VDK betont, dass die gesetzliche Rente für Menschen mit niedrigen Einkommen die Basis der Alterssicherung sei und dass ein Absinken des Niveaus unmittelbare Altersarmut vergrößern würde. Arbeitgeberverbände und Ökonominnen und Ökonomen sehen das anders und warnen wiederum vor einem schuldenfinanzierten Paket, dessen Last am Ende doch die Jüngeren tragen. Aus einem fachpolitischen Streit ist so ein Machtkampf um die Richtung der Koalition geworden. Die SPD betont, dass die Stabilisierung des Rentenniveaus ein zentrales Versprechen im Koalitionsvertrag war und dass CDU-Chef und Kanzler Friedrich Merz, CSU-Chef Markus Söder und die gesamte Regierung das Paket im Kabinett einstimmig beschlossen haben. Entsprechend hart ist der Ton von Arbeitsministerin Bärbel Baas. Sie wirft den jungen Unionsabgeordneten vor, einen bereits ausverhandelten Kompromiss in Frage zu stellen und dabei einen Generationenkonflikt künstlich herbeizureden.
Und für Merz ist die Lage heikel. Lässt er seine jungen KritikerInnen laufen, riskiert er, dass das Rentenpaket nur mit Hilfe der Opposition durchs Parlament kommt. Ein Autoritätsverlust für den Kanzler. zwingt er sie zu strikter Gefolgschaft, riskiert er einen Bruch mit dem eigenen Nachwuchs, der sich gerade politisch emanzipiert. Medial verdichtet sich der Konflikt in Bildern. Junge Abgeordnete, die demonstrativ den langen Gang durch den Bundestag nehmen und vor laufenden Kameras erklären, das Gesetz sei in der vorliegenden Form nicht zustimmungsfähig. Parteiführungen, die im Hintergrund rechnen, ob die eigene Mehrheit noch steht. Nach mehreren Krisenrunden im Koalitionsausschuss steht nun fest, die Regierung hält am Rentenpaket fest. Der Gesetzentwurf soll in der kommenden Woche unverändert in den Bundestag eingebracht und beschlossen werden. Genauso, wie er bereits vom Kabinett gebilligt wurde. Das ist vor allem ein Erfolg der SPD, die jede Nachverhandlung des Gesetzestextes kategorisch abgelehnt hat. Um die junge Union zu besänftigen, hat die Koalition jedoch einen Begleittext vereinbart, der als Entschließungsantrag parallel zum Gesetz verabschiedet werden soll. Dieser Text hat keine unmittelbare Rechtswirkung, formuliert aber einen klaren politischen Auftrag. Die bereits angekündigte Rentenkommission wird vorgezogen und soll schon bis Mitte 2026 Vorschläge für eine umfassende Reform des Rentensystems vorlegen. In dieser Kommission sollen explizit auch Fragen wie eine mögliche Verlängerung der Lebensarbeitszeit über 67 Jahre hinaus, die Weiterentwicklung des Nachhaltigkeitsfaktors und eine breitere Finanzierungsbasis, zum Beispiel Einbezug weiterer Berufsgruppen, beraten werden. Damit sagt die Koalition im Kern, die kurzfristige Stabilisierung der Rente wird jetzt beschlossen. Die langfristige Reform wird an eine Expertenkommission ausgelagert, und zwar schneller als ursprünglich geplant. SPD und Union verkaufen das beide als Erfolg. Die Sozialdemokratinnen, weil die Haltelinie unangetastet bleibt, die Unionsspitze, weil sie nun eine Reformperspektive und die Option auf spätere Einschnitte beim Rentenalter auf dem Tisch hat. Offen ist momentan allerdings immer noch, ob das der jungen Gruppe reicht. Der bayerische JU-Vorsitzende etwa ließ im Deutschlandfunk wissen, die Zustimmung der jungen Abgeordneten sei nicht gesichert. Gleichzeitig gibt sich Arbeitsministerin Baas demonstrativ zuversichtlich und kündigt an, man werde nächste Woche das Rentenpaket beschließen. Zwischen diesen beiden Polen, Zuversicht der Regierung und Vorbehalten der Rebellinnen, pendelt gerade die Rentendebatte.
Ja, dann wollen wir mal ins heutige Hauptthema einsteigen. Wir haben in der Anmoderation kurz erwähnt, was man quasi landläufig unter dem Femizid versteht. Dieser Begriff taucht im deutschsprachigen Raum immer häufiger auf, in den Medien, im Bundestag und auch in der Wissenschaft. Aber was genau damit gemeint ist, darüber gibt es unterschiedliche Ansichten. Der Begriff Femizid kommt vom englischen Femicide, abgeleitet vom lateinischen Femina, also Frau, und Cedere, töten. Ursprünglich bezeichnet er also die Tötung einer Frau im Unterschied zum geschlechtsneutralen Homicide, der Tötung eines Menschen. In den 1970er Jahren prägte die US-amerikanische Soziologin Diana Russell den Begriff neu. Als Tötung von Frauen durch Männer, weil sie Frauen sind, also als geschlechterbezogene Tötung. In Lateinamerika wurde der Begriff weiterentwickelt. Aus dem spanischen Femicidio entstand in den 1990er Jahren durch die mexikanische Anthropologin und Kongressabgeordnete Marcela Lagarde y de Reus Feminicidio. Damit sollte auf einen spezifischen Kontext aufmerksam gemacht werden, nämlich auf geschlechtsbezogene Tötungen von Frauen, die von staatlicher Duldung, Unterstützung oder Straflosigkeit geprägt sind. Daneben existieren weitere, weniger gängige Begriffe wie Gynozid, vor allem in den 1970er und 80er Jahren genutzt, und Genderzid, ein geschlechterneutraler Begriff für die geschlechtsbezogenen Tötungen, also auch an Männern, jungen oder nicht-binären Personen. Seitdem hat sich der Begriff Femizid allerdings weltweit verbreitet, wird von den Vereinten Nationen, Gerichten und auch im Deutschen, etwa im Duden, als tödliche Gewalt gegen Frauen aufgrund ihres Geschlechts genutzt. Auf die Begriffe Gynozid und Genderzid wollen wir jedoch heute an dieser Stelle nicht weiter eingehen. Ja, bis heute ist aber umstritten, was als Femizid gilt. Nur Tötungen durch den Partner? Oder auch Ehrenmorde, Morde an SexarbeiterInnen, Massenmorde an Frauen, Todesfälle nach unsicheren Schwangerschaftsabbrüchen oder durch Praktiken wie Genitalverstümmelung? In Deutschland stehen vor allem Tötungen von Frauen durch aktuelle oder ehemalige Partner im Vordergrund der Definition. Das ist hier wie weltweit die häufigste Form der Frauentötung. Diese Spannung zwischen einem engen strafrechtlichen und einem potenziell weiter gefassten außerrechtlichen Begriffsverständnis, zum Beispiel als politisch-feministischer Begriff, ist ein zentraler Grund für die aktuelle Debatte um den Femizid. Wir sprachen in der Einführung von 308 Frauen und Mädchen in Deutschland, die im vergangenen Jahr getötet wurden. Diese Zahl stammt aus dem Lagebild des Bundeskriminalamtes zur Gewalt gegen Frauen, das am Freitag letzter Woche in Berlin von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, Bundesfamilienministerin Karin Prien und dem Präsidenten des Bundeskriminalamtes Holger Münch vorgestellt wurde und auf der polizeilichen Kriminalstatistik beruht.
Waren nun alle 308 Tötungen auch Femizide? Auch das BKA selbst weist darauf hin, dass eine bundeseinheitliche Definition von Femizid fehlt. Außerdem würden die jeweiligen Tatmotive nicht in der Statistik erfasst, was eine Abgrenzung und Bewertung nochmal zusätzlich erschwert. Das sogenannte Bundeslagebild 2024 zeigt vor allem eines. Frauenfeindliche Straftaten nehmen zu, und das deutlich im Vergleich zum Vorjahr. Aber auch andere Formen geschlechtsspezifischer Gewalt steigen an. Fast 188.000 Frauen waren im vergangenen Jahr von häuslicher Gewalt betroffen und 54.000 waren Opfer einer Sexualstraftat. Und auch Transfrauen sind betroffen, tauchen in den Kriminalstatistiken jedoch oft gar nicht auf. Expertinnen gehen zudem von einer hohen Dunkelziffer aus. Die letztgenannten Gewaltformen fallen zwar nicht unter Femizid, allerdings wurde in einer kürzlich veröffentlichten umfassenden Studie zu diesem Thema, auf die wir gleich ausführlicher eingehen werden, festgestellt, dass es in nahezu allen untersuchten Fällen von Femiziden in Partnerschaften bereits zuvor zu Gewalt gekommen war. Aus der eben genannten Statistik lassen sich zwar gewisse Schlüsse in Bezug auf Gewalt gegen Frauen ziehen, aber wenn Daten nicht vollständig und trennscharf erfasst werden können, weil die Dunkelziffer hoch ist und vor allem eine einheitliche Definition von Femizid fehlt, ist es schwierig und offenkundig unzureichend, dieses Phänomen primär aufgrund der polizeilichen Kriminalstatistik einzuordnen. Zudem fehlen darin für weitergehende Erkenntnisse darüber und Erklärungen dafür auch schlichtweg die Angabe von Gründen für die Tötung von Frauen. Die Aussagekraft und der Erkenntnisgewinn von reinen Kriminalstatistiken halten sich also diesbezüglich ziemlich in Grenzen. Wir gehen deshalb auf der Suche nach Erklärungen und beim Versuch, die Faktenlage darzustellen, einen Schritt weiter und wollen uns im Folgenden mal ansehen, was aus einer wissenschaftlichen Perspektive hierzu gesagt werden kann. Wir kommen also zu bereits angedeuteter Studie. Daraus ableiten wollen wir Aspekte, welche die Bundespolitik aktuell bereits gegen diese Gewaltform unternimmt, aber gleichzeitig auch fragen, was politisch und gesellschaftlich aus unserer und der Sicht anderer noch getan werden sollte.
Wenn wir uns jetzt, wie angekündigt, noch anschauen, was Politik und Gesellschaft eigentlich tun und was sie noch tun müssten, dann lohnt sich, die vorhin bereits angesprochene ganz frische Tübinger Studie im Hinterkopf zu behalten. Denn die liefert ziemlich klare Hinweise, wo die Hebel liegen. Die Studie Femizide in Deutschland vom Institut für Kriminologie der Universität Tübingen und dem Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen ist die erste wirklich umfassende Studie in Deutschland zum Thema von Femiziden. Sie wurde am 20. November vorgestellt. Die Forschenden haben über 50.000 Seiten Ermittlungsakten zu 292 Fällen ausgewertet, in denen Frauen im Untersuchungszeitraum 2017 in 5 Bundesländern Opfer von versuchten oder vollendeten Tötungsdelikten wurden. Der Untersuchungszeitraum war bewusst gewählt, wie der Studienleiter verriet. Zitat: Wir haben das Jahr 2017 ausgewählt, um sicherzustellen, dass die Strafverfahren zu Beginn der Auswertung im Jahr 2022 tatsächlich abgeschlossen waren, so Professor Dr. Jörg Kinzig. Am Ende blieben 197 tatsächliche Tötungsdelikte an Frauen übrig. Davon stuften sie 133 als Femizide im weiteren Sinne ein. In 74 Fällen lag ein explizit sexistisches Motiv vor, also Femizide im engeren Sinne. Die häufigste Konstellation? Partnerinnenfemizide. 108 der 133 Femizide betrafen aktuelle oder ehemalige heterosexuelle Paarbeziehungen und in 72% dieser Fälle ging es um tatsächliche oder befürchtete Trennung oder Untreue, also um Besitzdenken und Eifersucht. In 88% dieser Trennungsfälle gab es bereits Gewalt in der Vorgeschichte, oft systematisch eingesetzt, um die Frau zu kontrollieren. Wichtig ist aber auch, was die Studie nicht bestätigt. Das Bild vom Fremden im Gebüsch oder die Erzählung Femizide seien vor allem ein Ehrenmordproblem. Ehrenmorde tauchen in der Stichprobe nämlich genau nur 3-mal auf. Denn in der Realität sei diese Fallkonstellation selten und daher nur mit 3 Fällen in der Studie vertreten, wie der Kriminologe Dr. Wolfgang Stelly erläutert. Sexualfemizide sind ebenfalls selten, auch wenn sie medial überproportional präsent sind. Überrepräsentiert sind dagegen Täter und Opfer mit nicht deutscher Staatsangehörigkeit, etwa 1/3, was die Forschenden vor allem mit sozioökonomischer Benachteiligung und psychischer Belastung erklären, nicht aber mit irgendeiner fremden Kultur, die dann bequem als Ursache herhalten muss. Patriarchale Rollenvorstellungen und Besitzansprüche finden sie quer durch alle Milieus und in allen Gesellschaften. Gleichzeitig sollte aber differenzierend dazu gesagt werden, dass die Forschenden gleichwohl zu dem Schluss kommen, dass nicht alle Gesellschaftsschichten immer gleich verteilt betroffen sind. Häufig spielen finanziell angespannte Verhältnisse und ein vergleichsweise niedriger Bildungsstand eine durchaus zentrale Rolle.
Denn laut den StudienautorInnen sahen sich zu Gewalt neigende Männer selbst häufig in der Rolle des Ernährers oder Familienoberhaupts. Doch dieses Rollenbild hielt in vielen Fällen der Realität nicht stand. Teils, weil die Frauen sich dagegen auflehnten, teils, weil die Männer an ihren eigenen Ansprüchen scheiterten und dann eskalierten. Dazu kommt, schon die Tübinger Studie sagt ziemlich deutlich, dass wir eigentlich gar nicht genau wissen, wie viele Femizide es in Deutschland gibt, weil die polizeiliche Kriminalstatistik eben gar nicht erfasst, warum eine Frau getötet wurde. Die Forschenden fordern deshalb einen German Homicide Monitor, also eine dauerhafte, detaillierte Auswertung von Tötungsdelikten und sogenannte Femicide Reviews, bei denen Fälle systematisch mit Polizei, Justiz, Hilfesystemen und Wissenschaft nachbereitet werden, um Muster und Fehler im System zu erkennen. Und sie plädieren für eine Reform der Tötungsdelikte im Strafgesetzbuch, in der etwa sexistische Beweggründe als Mordmerkmal ausdrücklich auftauchen könnten, statt einfach reflexhaft nach einem neuen Tatbestand Femizid zu rufen. Wenn man das auf die aktuellen Zahlen legt, wird klar, wie groß die Baustelle ist. Laut den neuesten Bundeslagebildern wurden 2024 in Deutschland 308 Mädchen und Frauen getötet. 859 Frauen und Mädchen waren Opfer versuchter oder vollendeter Tötungsdelikte. 265.942 Menschen waren 2024 von häuslicher Gewalt betroffen, rund 70% davon weiblich. Und bei Partnerschaftsgewalt sind die Opfer zu etwa 80% Frauen, wie der Paritätische für das Jahr 2024 ermittelte. Die ZDF-Dokumentation »Weil du mir gehörst, wenn Männer ihre Frauen töten« und der kürzliche Podcast von Anne Will mit Julia Friedrichs, beide sprachen wir bereits an und beides werden wir natürlich in den heutigen Shownotes verlinken, setzen sogar noch einen drauf. Für die Doku hat das Team alle bekannten Fälle aus dem Jahr 2024 zusammengetragen, 104 Frauen, die von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet wurden. Also deutlich mehr als alle paar Wochen mal ein tragischer Einzelfall, sondern fast jeden dritten Tag ein solcher Femizid.
Was tut also die Politik bisher, gemessen an diesen durchaus dramatischen Befunden? Deutschland hat die Istanbul-Konvention im Jahr 2018 in Kraft gesetzt, also den Europaratsvertrag zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. Damit ist eigentlich klar, der Staat muss Gewalt verhindern, Betroffene schützen und die Strafverfolgung verbessern. Auf dem Papier gibt es dazu inzwischen einiges. Mehrere nationale Aktionspläne, das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen, geförderte Frauenhäuser und Fachberatungsstellen. Und seit Anfang 2025 liegt auch eine neue Gewaltschutzstrategie nach der Istanbul-Konvention 2025 bis 2030 der Bundesregierung vor. Darin werden steigende Zahlen bei häuslicher und geschlechtsspezifischer Gewalt ausdrücklich benannt und die Strategie verspricht klare Ziele, mehr Ressourcen und verbindliche Zuständigkeiten zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Aktuell versucht die Bundesregierung außerdem, das Familienrecht nachzuschärfen. Künftig sollen Familiengerichte gewalttätige Ex-Partner zum Tragen einer elektronischen Fußfessel verpflichten können, um Annäherungsverbote besser zu überwachen. Gleichzeitig sollen Anti-Gewalt-Trainings verpflichtend angeordnet werden können. Das Bundeskabinett hat dazu gerade eine Gesetzesverschärfung beschlossen, der Bundestag muss aber noch zustimmen. Wenn man das mit der Tübinger Studie zusammenliest, kann man sagen, es passiert etwas, aber vieles bleibt Stückwerk. Die Studie fordert mehr Plätze in Frauenhäusern, eine bessere Versorgung psychisch erkrankter Menschen, gezielte Schulungen für Polizei und Justiz zu den Dynamiken in gewaltbelasteten Beziehungen, Femicide Reviews und eben diesen German Homicide Monitor. Einiges taucht in der Gewaltschutzstrategie oder in Länderprogrammen auf, aber es fehlt die Verbindlichkeit. Verlässliche Finanzierungen und flächendeckende Umsetzung als klare Standards.
Ja, was sollte Politik und was sollten wir als Gesellschaft noch tun? Wenn man nach Vorbildern sucht, landet man schnell in Spanien. Dort hat die Ermordung der Andalusierin Ana Orantes 1997, sie wurde kurz nach einem Fernsehauftritt von ihrem Ex-Mann bei lebendigem Leibe verbrannt, letztendlich dazu geführt, dass das Parlament bereits im Jahr 2004 ein umfassendes Gesetz gegen geschlechtsspezifische Gewalt beschlossen hat. Dieses Gesetz definiert Gewalt an Frauen ausdrücklich als strukturelles Problem, nicht als privates Beziehungsdrama. Es hat spezialisierte Gerichte für Gewalt gegen Frauen geschaffen, ein dichtes Netz von Hilfsangeboten, konsequente Täterarbeit und ein Risikomanagementsystem der Polizei, das Gefährdungslagen algorithmisch bewertet und entsprechende Schutzmaßnahmen auslöst. Von Annäherungsverboten über elektronische Fußfesseln bis hin zu Polizeischutz. Die Zahl der Femizide ist in Spanien seither deutlich gesunken, in vielen Statistiken nahezu halbiert. Und besonders bemerkenswert fanden wir die Aussage einer spanischen Staatsanwältin, die in der angesprochenen ZDF-Doku auf Nachfrage des Journalisten Jochen Breyer äußerte, dass es seit diesem Gesetz zu keiner einzigen Tötung mehr gekommen sei, wenn der potenzielle Täter eine elektronische Fußfessel und die potenziell gefährdete Frau ein entsprechendes Warngerät mit sich führten. Man kann von Spanien lernen. Es geht besser.
Übertragen auf Deutschland kann das heißen, erstens, Daten und Definitionen ernster nehmen. Die Anregung der Studiendesigner nach einem German Homicide Monitor und einer bundeseinheitlichen Definition von Femiziden begrüßen wir persönlich, zumindest aus unserer laienhaften Sicht und nach eingehender Befassung mit den Datenlagen sehr. Solange wir nicht sauber erfassen, welche Tötungen geschlechtsbezogen motiviert sind, können wir Prävention kaum zielgenau steuern und lassen das Feld denen, die mit irreführenden Zahlen Politik machen. Zweitens, Schutzlücken konsequent schließen. Mehr Frauenhäuserplätze und Fachberatungsstellen sollten kein Nice-to-have sein, sondern eine Verpflichtung aus der Istanbul-Konvention. Das heißt, ein Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung, verlässliche Finanzierung statt Projektflickenteppichen und Angebote, die auch für Frauen mit Behinderung, ohne sicheren Aufenthaltsstatus oder mit wenig Einkommen tatsächlich erreichbar sind, wären klar vonnöten. Drittens, Polizei, Justiz und Familiengerichte spezialisieren. Die Tübinger Studie zeigt, wie oft es vor einem Femizid bereits Anzeigen, Gewalthandlungen und Warnsignale gab, die nicht ernst genug genommen wurden. Verpflichtende Schulungen, standardisierte Risikoassessments und interdisziplinäre Fallkonferenzen könnten helfen, Hochrisikofälle früher zu erkennen. Und Familiengerichte, die über Umgangs- oder Sorgerecht entscheiden, sollten systematisch über bekanntes Gewaltverhalten informiert werden. Sonst schicken wir Kinder immer wieder zurück in hochgefährliche Konstellationen. Neben Schulungen für Polizei und Justiz sollte aber auch über andere Formen von Sanktionen im Falle des Brechens eines Kontakt- und Näherungsverbotes nachgedacht werden. Unsere Recherchen ergaben erschreckenderweise, dass demjenigen, der ein solches gerichtlich verhängtes Verbot bricht, nach aktueller Rechtslage in der Regel maximal eine Geldstrafe droht. Wir bezweifeln, dass dies einen zur Tat wirklich entschlossenen Mann abschrecken würde.
Und dann sind da noch wir alle. Die Nachbarin, die seit Monaten die Schreie hört, der Kollege, der mitbekommt, wie jemand aus Spaß das Handy seiner Partnerin kontrolliert. Die Familien, die lieber nicht so genau hinschauen, wenn der Schwiegersohn halt ein bisschen temperamentvoll ist. Unter anderem die ZDF-Doku und der Anne-Will-Podcast vom 22. November machen sehr deutlich, in vielen Fällen gab es Warnsignale. Menschen, die etwas geahnt und Systeme, die weggesehen oder falsch priorisiert haben. Gesellschaftlich heißt das, sexistische Sprüche, Kontrolle und Stalking nicht als Beziehungsdrama abtun, sondern als das erkennen, was sie oft sind, Frühwarnzeichen. Kindern und Jugendlichen beibringen, dass Liebe nichts mit Besitz zu tun hat. Betroffene ernst nehmen, auch wenn sie zum fünften Mal zurückkehren. Und politisch Druck machen, damit der Orange Day am 25. November nicht nur alljährlich ein Tag mit orange angestrahlten Gebäuden bleibt, sondern sich in Zahlen niederschlägt. In weniger toten Frauen.
Näher erklärt. Ja, in unserem heutigen Näher erklärt wollen wir anlässlich des heute behandelten Kernthemas einmal nicht wirklich erklären, sondern eher informieren und Hilfe anbieten. Angesprochen sind nun vor allem und in erster Linie weibliche Zuhörende. Es erschien uns wichtig, bei einem solchen Thema wie dem heutigen gegen Ende der Sendung auch ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass es Anlaufstellen gibt, an die ihr euch wenden könnt, wenn ihr vielleicht gerade zuhört und selbst von Gewalt betroffen oder davon bedroht seid. Auch Menschen, die Frauen in ihrem Umfeld kennen und dort Gewalt erahnen, aber sich vielleicht bisher nicht getraut haben, mal einen Verdacht zu äußern, wollen wir hiermit ausdrücklich ermutigen, es zu tun. Natürlich können wir keine abschließende Liste an Hilfsangeboten aufzählen, aber wir werden euch dazu Weiterführendes in den Shownotes verlinken und wollen hier an dieser Stelle mal 4 Hilfsstellen konkret benennen und kurz vorstellen. Erstens das Hilfetelefon vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben. Telefonkurzwahl ist bundesweit die folgende: 116016. Das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen ist ein bundesweites Beratungsangebot für Frauen, die Gewalt erlebt haben oder noch erleben. Unter der genannten Nummer, hier noch einmal, 116016 und via Online-Beratung unterstützt es Betroffene aller Nationalitäten mit und ohne Behinderung 365 Tage im Jahr und rund um die Uhr. Auch Angehörige, Freundinnen und Freunde sowie Fachkräfte können dort anonym und kostenfrei beraten werden.
Als zweites möchten wir, insbesondere für Hörerinnen aus der Metropolregion München, exemplarisch auf die Gewaltopferambulanz am Institut für Rechtsmedizin der LMU München hinweisen. Und nein, die Rechtsmedizin kommt eben nicht erst zum Einsatz, wenn es schon zu spät ist. Zu den Aufgaben des Rechtsmediziners gehört es auch, fachgerecht und gerichtsverwertbar Verletzungen zu dokumentieren, Spuren zu sichern und Befunde zu interpretieren. Es ist sowohl anonyme telefonische Beratung möglich, als auch die Verletzungsdokumentation und gegebenenfalls Sicherung von Beweismitteln. Im Bedarfsfall kann an soziale Beratungseinrichtungen weiterverwiesen werden. Und wer kann sich dorthin wenden? Sowohl Ärztinnen und Ärzte, die mit der Untersuchung Betroffener betraut sind, als auch öffentlich-soziale Einrichtungen, die Opfer betreuen oder eben auch Opfer von häuslicher Gewalt. Wichtig, auch als Mann könnte man sich hier melden, wenn man von häuslicher Gewalt betroffen sein sollte. Adresse ist die Nussbaumstraße 26 in München. Auch telefonisch unter 089 2180 73011 oder per Mail an gewaltopferambulanz@med.uni-münchen.de ist eine Kontaktaufnahme möglich. Jetzt wieder bundesweit. Wir möchten außerdem noch auf die Kriminalitätsopferschutzorganisation Weißer Ring hinweisen. Einen Link hierzu findet ihr ebenfalls in den Shownotes.
Und zu guter Letzt noch der Hinweis auf die bundesweite Frauenhaussuche unter frauenhaus-suche.de. Hier könnt ihr auf einer interaktiven Karte Frauenhäuser in eurer Nähe suchen, seht mit einem Ampelsystem sofort, ob eine Akutaufnahme gerade möglich ist und könnt die Suche auch nach individuellen Parametern wie Umkreiseingrenzung, der Option Aufnahme mit oder ohne Kind oder Barrierefreiheit erforderlich filtern. Natürlich hoffen wir, dass ihr die genannten Angebote und andere nicht brauchen werdet. Falls doch, haben wir hiermit hoffentlich ein paar Erste-Hilfe-Möglichkeiten aufgezeigt.
So, nun zum Schluss der Sendung, die nebenbei bemerkt auch schon die letzte für das Jahr 2025 sein wird. Wir merken, dass wir nach dieser Folge mit einem ziemlich gemischten Gefühl hier sitzen. Einerseits mit einer großen Betroffenheit angesichts der dargelegten Ausmaße von Gewalt an Frauen in Deutschland und, wenn ich ehrlich bin, auch mit Wut darüber, wie in Anführungszeichen alltagstauglich Gewalt gegen Frauen in diesem Land immer noch zu sein scheint. Andererseits mit dem Eindruck, wir haben heute sehr viele Zahlen und Beispiele auf den Tisch gelegt, die eigentlich niemand mehr ignorieren kann, der politisch Verantwortung trägt. Wenn man sich nochmal vor Augen führt, worüber wir gesprochen haben, über Frauen, die getötet werden, weil sie gehen wollen, über Beziehungen, in denen Gewalt nicht aus dem Nichts kommt, sondern sich meist über Jahre aufstaut, über ein Hilfesystem, das an vielen Stellen am Limit oder gar nicht vorhanden ist. Dann wirkt dieses alljährliche orange Anstrahlen von Gebäuden am 25. November ehrlich gesagt ein bisschen hohl. Symbolpolitik ist nett für Social Media, aber sie rettet niemandem das Leben. Politisch passiert zwar etwas, Wir haben ja über Gewaltschutzstrategie, Istanbul-Konvention, elektronische Fußfesseln und so weiter gesprochen. Aber das alles wirkt im Vergleich zur Größe des Problems eher wie punktuelle Pflaster auf einer offenen Wunde. Die Tübinger Studie, die wir heute thematisiert haben, sagt uns sehr deutlich, wo die Risikofaktoren liegen, welche Dynamiken in Beziehungen tödlich enden können und an welchen Stellen das System bisher versagt. Das ist ein Arbeitsauftrag.
Daher ist unsere Erwartung an die Politik folgende. Sie sollte an dieser Stelle noch mehr auf die Wissenschaft hören und notwendige Schlüsse ziehen. Politisch sollten Instrumente wie die in der Studie benannten geschaffen werden und Polizei, Justiz und Familiengerichte sollten stärker spezialisiert fortgebildet werden, und zwar nicht irgendwann mal, sondern jetzt. Und dann ist da noch diese Frage, die sich nach dem Blick nach Spanien quasi aufdrängt. Warum trauen wir uns so ein Modell wie in Spanien eigentlich nicht hierzulande zu? Ich würde mir wünschen, dass wir uns als Gesellschaft, und da nehme ich uns zwei Männer hier an den Mikros ausdrücklich mit rein, ein bisschen mehr spanischen Mut leisten. Mut, das Problem klar zu benennen, Mut, Ressourcen in den Schutz von Frauen zu investieren, ohne sofort mit dem Taschenrechner zu wedeln, Mut, Sanktionen zu verschärfen, wenn jemand ein Näherungs- und Kontaktverbot bricht. Und Mut, nicht nur über die sogenannten Monsterfälle zu reden, sondern über die ganz alltäglichen Formen von Kontrolle, Erniedrigung und Gewalt, die diesen Taten oft vorausgehen. Damit sind wir nun etwas schwereren Herzens als sonst am Ende unserer letzten regulären Folge für dieses Jahr angekommen. Wir gönnen uns und euch eine kleine Weihnachtspause, werden Gedanken und Themen und vermutlich auch ein bisschen unsere Nerven sortieren. Unsere nächste Folge erscheint dann wieder regulär am 25. Januar 2026. Wenn ihr Lust habt, würden wir uns freuen, wenn ihr uns dann auch im kommenden Jahr begleitet. Bis dahin wünschen wir euch eine möglichst entspannte, schöne Vorweihnachtszeit, egal ob ihr Team Plätzchen, Team Glühwein oder Team Ach lass mich doch mit Weihnachten in Ruhe seid und vor allem einen friedlichen Jahreswechsel. Passt gut auf euch auf. Macht's gut und bleibt gesund und bis spätestens zum 25. Januar.
Gute Zeit bis dahin. Ciao, ciao.